Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbisch Hall. Und unser Herz für dich ist folgendes. Wir wünschen uns, dass du Jesus Christus immer besser kennenlernen kannst. Wir lieben diese Stadt, wir lieben dieses Land und wir haben die Erwartung, dass Gott Großes vorhat in unserer Nation. Und Großes beginnt immer mit kleinen Schritten. Deswegen freuen wir uns, dass du diese Schritte mit uns gehen möchtest. Sei ermutigt, sei inspiriert, sei Teil von dem, was Gott hier vorhat.
Ja, vielen Dank an die Gründereltern dieser Gemeinde. Es ist natürlich eine große Ehre, in so ein Erbe treten zu dürfen, auch ein bisschen Verantwortung. Aber ich freue mich unglaublich drauf, auch dass ihr uns so den Rücken frei haltet. Das ist ein großes Geschenk. Und die Hütte voll zu sehen, ist auch immer ein großes Geschenk, gell? Hier sind noch Plätze frei, falls irgendwas ist. Cool. Okay, ich bin der Joel, ja? Relativ neu hier in der Gemeinde. Aber es ist so cool, wir hatten jetzt so viele Gespräche schon mit so vielen Leuten. Und eins ist echt durchgedrungen und wir hatten eine Frage auch darunter, hey, was schätzt du an der Vineyard Schwäbisch Hall? Und das ist so die Willkommenskultur und die Anbetung. Und das ist hier echt stark und es ist so schön, Teil davon zu sein. Und ich darf heute die Predigt halten in diesem Visionsgottesdienst. Und ich möchte zum Anfang in diesem Sinne eine kleine Geschichte erzählen. Ja? Also meine Frau und ich, wir haben 2021 geheiratet in Geildorf. Ja? Nee, Gallenkirchen. Ja? Ihr wisst es besser als ich. Danke. Ja, naja, ist das Gleiche, oder? Hier ist alles geil irgendwie, genau. So, also Gallenkirchen, gell? Horny Church, Gallenkirchen. So, da haben wir geheiratet, ja. Und ich weiß noch, als ich um die Hand meiner Frau angehalten habe, das war, weiß ich nicht, wann war das? Auch 2021 vielleicht, oder was? Nein, 2020. Egal, irgendwann war das, 2020. Und es war mitten im Lockdown von Corona, ja. Ich war da noch in Ravensburg. Vikar, genau, Pastor in der Ausbildung. Und ich habe um ihre Hand angehalten auf der Terrasse draußen, ja, Balkon, habe so einen Kinoabend gemacht, weil wir nicht einmal in der ganzen Datingphase ins Kino gehen konnten, weil wir ja nie raus durften, ja, wir durften nur drin bleiben. Da habe ich das Kino eben hergebracht, auch gut, gell? Und den Film, das darf ich jetzt als Pastor nicht sagen, so. Sonst fallen Menschen vom Glauben ab. Nein, The Gentlemans haben wir geguckt, so. In dieser Phase, als wir dann die Hochzeit vorbereitet haben, war es echt spannend, weil Corona-Lockdown war da und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Kirche durfte ja teilweise nicht stattfinden und dann denkt man so, Pastoren hatten nichts zu tun. Aber wir hatten so viel zu tun, wir hatten, ich glaube, doppelt so viel zu tun wie vorher. Wir haben alles umgesettelt auf Online-Gottesdienste, haben die Leute versucht zu besuchen, zu helfen in dieser schwierigen Phase. Wir hatten richtig viel zu tun. Aber es hat auch unglaublich Spaß gemacht, Menschen zu dienen in so einer zerbrochenen Zeit. Aber wir hatten unglaublich viel zu tun und wir haben die Hochzeit vorbereitet. Und ich weiß noch, so eine Hochzeit, ich weiß nicht, wer hat schon mal geheiratet? Schon richtig viele. Das kostet ein bisschen Geld heutzutage, ja. Und besonders wenn man eine Frau hat, die Sachen mag, die schön sind, ja, kostet eine Hochzeit dann auch ein bisschen mehr. Und als wir so die Summen überschlagen haben, wurde mir immer bammeler, weil ich war ein weiser Verwalter und habe für diese Hochzeit 0 Euro gespart, ja. Und dann sammelt sich so die Summe, die man sieht von wegen Hochzeitsringe. Ach du meine Güte, das kostet ja Geld, das ist ja aus Gold. Heidebens. So, dann die Location, dann die Hochzeitsreise, dann wollen die Leute irgendwie anscheinend auch was zu essen haben, ja. Und dann kommt das alles zusammen. Ruben hat uns übrigens richtig krass geholfen, Hammermann, ey. Und ich hatte wirklich, mir wurde richtig schlecht, als ich die Summe gesehen habe, aber ich wollte ja meine Frau versorgen dann später in der Ehe, aber ich wollte auch, dass sie eine tolle Hochzeit hat, ja. Und eins hat mir richtig krass geholfen, als Heike und Martin kamen, wir haben die da ein bisschen mit reingenommen, so, dass das ein bisschen verrückt ist, was sie davon halten. Und sie haben uns echt so ein prophetisches Wort gesagt und gesagt, hey, haltet daran fest, Gott wird euch versorgen. Ja? Okay, dann haben wir an diesem verrückten Plan festgehalten und Gott hat uns wirklich versorgt in dieser Phase und wir konnten uns alles leisten, sind ohne Miese rausgekommen, haben sogar Plus gemacht. Ja? Das war ein Riesengeschenk. Aber da waren noch zwei Sachen, die extrem herausfordernd waren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man nicht an Gott glaubt und so eine Geschichte von jemandem jetzt hört wie ich, und ich, da kommen noch ein paar andere Sachen, dann denkt man, der ist ja ein bisschen naiv. Ja? Und ich glaube, Naivität und Glaube, das hängt irgendwie zusammen oft, ja. Auf jeden Fall haben wir die Hochzeit im September angesetzt. Und ich sag euch, wer kann sich noch an den wunderbaren Sommer 2021 erinnern? Da war so viel Regen, ja. Und wir dachten uns, was kann schöner sein als eine Hochzeit draußen in Zelten, ja. Und es hat wirklich den ganzen Sommer durch geregnet und geregnet und geregnet. Aber Tabi hat gesagt, an dieser Hochzeit wird Sonnenschein da sein. Alles klar, am Ende ist es ja ihre Sache, gell, dachte ich mir. So, sie hat es ja dann gesagt. Und dann war halt, wie gesagt, Lockdown. Der ganze Sommer über war Lockdown, ja, alle mussten zu Hause sein und so weiter und so fort. Und ich habe mit meinem Hauptpastor Christoph in Ravensburg eng zusammengearbeitet und wir hatten da ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Mit Corona gab es ja eh so viele unterschiedliche Ansichten. Aber ich habe immer eins gesagt, auch anderen: An meiner Hochzeit wird es keine Regelung geben. Ja, auch immer gefragt, wie planst du das und so. Und ich habe gesagt, da wird es keine Regelung geben. Ja, meint ihr nicht, dass das irgendwie alles schärfer wird und so? Ja, vielleicht, aber an dem Tag wird es keine Regelung geben. Irgendwie hatte ich da Glauben für. Manchmal hat man ja irgendwie so verrückte Sachen im Kopf, gell? Und eine Woche vorher, ich habe noch nachgeguckt im WhatsApp-Verlauf und so mit Passion, war noch voller Lockdown, ja? Man durfte nicht raus, also es gab riesen Auflagen und so. Aber ich wusste, es gibt keine Regelung. Und Tabi wusste, die Sonne wird scheinen. Und ich sage euch, eine Woche vorher hat es angefangen, die Sonne zu scheinen. Das brauchten wir auch eine Woche vorher, weil der Rasen musste ja trocknen, gell? Und der ganze Rasen, der heilige Boden da auf Peschen, ja, ist getrocknet, ja. Und an unserer Hochzeit war auch heftiges Wetter. Und ich sage euch, ich habe einen Text ausgedruckt, den habe ich dem Sascha damals noch geschickt, weil wir so über Dinge. Das kam eine Woche vorher, ja. Private Veranstaltungen sind ohne Beschränkung zulässig. Habe ich gedacht, genau so ist es. Das ging. War genau zwei Wochen, ja. Und dann war wieder Lockdown. Aber egal. aber eins war cool. Wir konnten Hochzeiten und in den Urlaub fahren, ja. Und naja, egal. Auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß auch, dass viele Hochzeiten verschoben wurden, abgesagt wurden. Und wir können echt dankbar sein, dass das so geklappt hat. Aber manchmal sind, glaube ich, Glaube und Naivität nah beieinander. Und wenn man jetzt als Außenstehender so die Geschichten hört, denkt man, der ist ein bisschen unverantwortlich, oder? Sowas zu planen. Das ist ein bisschen Mischugge auch, ja? Und ich muss sagen, ja, wenn man mit dem Eingreifen von einem Gott rechnet, der übernatürlich ist, dann ist es für jemanden, der dieses Rechnen nicht auf dem Schirm hat, auch ungewöhnlich. Dann ist es komisch. Dann ist man auch ein bisschen bekloppt für die Person, ja? Und ist auch okay für mich, ja? Und damit möchte ich so ein bisschen reinstarten als Grundlage der Predigt heute, denn ich glaube, wir Christen sind halt ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ja? In diesem ganzen Ding ist uns eins wichtig. Und eins wollte ich auch mit dieser Geschichte zeigen. Und wir gehen gleich noch in die Bibel. Ja? Ich sage euch, das wird auch noch biblisch. Ja? Ich glaube daran, wenn wir uns auf die Dinge konzentrieren, die Gott wichtig sind, ja, und sein Haus bauen, dann baut er auch unser Haus. Ja? Und deswegen heißt unsere Predigt heute: Mein Herz für sein Haus, ja, nicht mein Geld, meine Zeit oder so, sondern mein Herz für Gottes Haus, weil ich bin davon zutiefst überzeugt, da wo wir anfangen, Gottes Haus zu bauen und unser Herz zu investieren, da fängt er an, auch unser Haus zu bauen und uns zu segnen. Und um das genauer anzuschauen, möchte ich mit euch in eine Geschichte in der Bibel reingucken, eine Person, die das, finde ich, extrem krass verkörpert und auch repräsentiert. Ein Mann, dem auch nachgesagt wird von der Schrift, dass er ein Mann ist nach Gottes Herzen. Ja? Wer kann das sein? Besseres als David, genau. Lasst uns mal reingucken, da gäbe es viele Geschichten zu nennen. Aber eine Geschichte habe ich mal rausgenommen und möchte sie ein bisschen bildlich auslegen. Ich fand die Geschichte richtig cool von David. Und lasst uns da mal reingucken im 2. Samuel 7, Vers 1 bis 7 und Vers 11. Ja? um es ein bisschen kürzer zu machen. Ihr könnt es zu Hause auch im Kompletten nachlesen. Ich lese euch das mal vor, ja? König David konnte in Frieden in seinem Palast wohnen, denn der Herr sorgte dafür, dass ihn die feindlichen Völker ringsrum nicht angriffen. Eines Tages, sagte David zu dem Propheten Nathan, während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann es nicht weitergehen. Nathan ermutigte den König, was immer du vorhast, tu es. Der Herr wird dir beistehen. Das ist schon mal eine gute Aussage, gell? Lesen wir mal weiter. Doch in den folgenden Nacht sprach der Herr zu Nathan, geh zu David, meinem Diener, und sage ihm, so spricht der Herr, du willst ein Haus für mich bauen? Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Seit ich mein Volk Israel aus Ägypten befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Während dieser ganzen Zeit habe ich von den führenden Männern Israels nur eines verlangt. Sie sollten mein Volk weiden wie ein Hirte seine Herde. Nie habe ich einem von ihnen vorgeworfen, warum habt ihr mir noch keinen Tempel aus Zedernholz gebaut? Und lasst uns mal Vers 11 jetzt gemeinsam lesen. Ich, der Herr, sage dir, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Lasst uns beten, ja. Ich möchte euch kurz ermutigen, wenn ihr könnt, aufzustehen. Ihr könnt auch chillen, ja, alles gut. Und dann möchten wir einfach beten. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, das bis heute noch Relevanz hat. Und wir danken dir, dass du heute zu uns sprechen wirst durch dein Wort. Und dass du uns so unglaublich liebst. So danken wir dir. Amen. Nice. Also wisst ihr, um es mal kurz zusammenzufassen. Ich werde dir dein Haus bauen. Da, wo wir Gott ein Haus bauen wollen, wird er unser Haus bauen. Er sagt, hey, noch nie habe ich verlangt, dass mir jemand einen Tempel baut. Immer habe ich nur eins gewollt von euch, weidet meine Schafe, wie heute auch, gell? Weidet meine Schafe, führt meine Gemeinde zusammen. Aber einen Tempel wollte ich eigentlich gar nicht. Und was tut David? David trotzdem möchte Gott, obwohl es nicht von ihm verlangt wurde, wir tun ja eigentlich immer nur, wenn wir Glauben hören, so das, was Gott von uns verlangt, gell, die ganzen Gebote, besonders im Alten Testament. Aber das war von David gar nicht verlangt und trotzdem wollte David Gott ein Haus bauen. Um ein bisschen mal einen Kontext zu bekommen, wer ist eigentlich der David? Vermutlich kennen viele David hier, aber wenn du David noch nicht kennst, keine Sorge, ich führe dich kurz rein. Und für die, die David schon kennen, das ist eine kurze Auffrischung für uns, ja. David war ein relativ super unbekannter Typ, ja. Denn eines Tages kam das Wort zu Samuel, das war der Prophet damals in Israel, also die Person, die das Volk Gottes anleitete und von Gott besondere Worte bekam, um es sein Volk zu verkündigen. Und eines Tages bekam Samuel ein Wort von Gott, dass er aus dem Haus eines relativ unbekannten Mannes, nämlich Isais, einen Sohn zum König salben soll. Also machte sich Samuel auf und ging zur Familie Isais. Isai hatte 7 Söhne da, eigentlich 8 Söhne, aber er versammelte 7 Söhne, um sie stolz dem Samuel, dem Propheten, der ja jetzt ein König rauspicken wird. Das ist schon krass, oder? Kommt einfach jemand zu dir und sagt, hey, ich werde einen deiner 7 Söhne zum König machen. Schon verrückt, ja? Und er präsentiert stolz seine 7 Söhne, David nicht, wahrscheinlich, weil David nicht volljährig war, aber die anderen schon, präsentiert sie stolz. Und Samuel geht dann los, voller Erwartung, dass er jetzt einer dieser Söhne der König wird, guckt einen an und sagt, ich sehe in dir keinen König. Schön, oder? Wahrscheinlich der Erstgeborene, ne, kriegt erstmal so, ich sehe in dir keinen König. Oh, danke schön. So, geht er zum nächsten, ja. Ich sehe in dir keinen König. Und dann geht er so die 7 Leute durch, ich sehe in dir beim 7. keinen König. Und wahrscheinlich war Samuel total verwirrt. Und Isai auch, was soll denn die ganze Geschichte hier, ja? Und dann sagt Samuel, es kann ja jetzt nicht sein, ich habe doch eigentlich dieses Wort bekommen und sehe keinen König in deinen Söhnen. Hast du eigentlich noch einen Sohn? Ah ja, habe ich, ja, aber der ist nicht volljährig. Hol den mal, wahrscheinlich 15 Jahre alt oder so, kommt der David, der kleine Knirps, gell, stellt sich hin und Samuel sagt, ich sehe in dir einen König. Er salbt ihn, ja, Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht bist du auch in so einer Situation, wo du sagst, niemand sieht eigentlich etwas in mir. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie Gott sieht nichts in mir. Aber ich sag dir, Gott sieht dich. Egal wie unbedeutend du bist, wie David, egal aus welcher Familie du kommst, wie unbedeutend sie ist, Gott hat etwas in dich hineingelegt und er sieht etwas in dir. Und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf diese Reise zu gehen, das herauszufinden und freizusetzen. Ja, ist ja richtig gut. Und David, wie gesagt, wurde dann irgendwann zum König. Lass uns da mal ein bisschen einen Sprung machen. Er hat auf jeden Fall viel Verfolgung erlebt, viel Leid, viel Krieg, viel Verhöhnung auch von dem damaligen König Saul und so weiter. Aber irgendwann wurde David König und führte das Volk Gottes in eine krasse Freiheit, in einen lang anhaltenden Frieden voller Reichtum und Wohlstand. Und David wurde als der wohl größte König Israels jemals gefeiert. Und David chillte eines Tages im Palast, irgendwie liest man das öfter, ja. Und er guckt so aus dem Fenster, das hat er anscheinend auch öfter gemacht, ja. Oft ging das nicht so gut, aber einmal guckt er dann aus dem Fenster raus, ja, und sieht plötzlich draußen auf dem Hof, ringsherum sein Palast, die großartige Stadt, sieht er draußen ein Zelt. Irgendwie passt es nicht zu dem Rest. Und er sieht die Bundeslade Gottes, damals repräsentierte die Bundeslade die Gegenwart Gottes und sah die Gegenwart Gottes, Gottes Wohnort, sein Tempel, da wo sich das Volk versammelte, um Gott anzubeten, in einem Zelt. Und irgendwie passte das nicht zusammen. Warum war das eigentlich in einem Zelt? Als Gott Israel aus Ägypten rausgeführt hat, da brauchten die ja irgendwie eine Möglichkeit, Gott anzubeten, oder? Und deswegen sagte Gott, baut mir ein Zelt. Das war ja so ein Nomadenvolk quasi. Pilgerten über Jahre, Jahrzehnten in der Wüste umher, bis sie schließlich dann in Kanaan ankamen. Und sie hatten dieses Zelt, um Gott genau da drin anzubeten. Und es war für die damalige Situation extrem passend, denn sie konnten das Zelt einpacken, gell, mitnehmen, die Bundeslade tragen, zack, ne, auspacken, wieder das Zelt aufbauen, so wie es halt zu der damaligen Lebenssituation der Leute gepasst hat. Aber dann kam das Volk endlich im verheißenen Land an, hatte Frieden, baute sich ein Riesenimperium auf, einen Wohlstand, ein Reichtum und plötzlich passte die Welt Gottes nicht mehr zu der Welt der Menschen. Und wisst ihr, in Jahrtausenden von Kirchengeschichte ist das auch oft so. Manchmal entwickeln wir Menschen uns mit unserer Kultur an manchen Orten und dann passt plötzlich das, was wir lange hatten und gut war, nicht mehr zu dem, was jetzt eigentlich dran wäre. Und David erkannte das, irgendwie passt es, dieses Zelt, nicht zu dem, wo wir gerade eigentlich sind. Ja? Und hinter ihm plätscherte wahrscheinlich der Pool, ja? Er sah so den Dampf seiner Sauna aufsteigen. Und dann sagt er sich, nein, das passt nicht. Ich habe hier so ein Reichtum und Wohlstand. Mein Gott, der dafür gesorgt hat, dem möchte ich etwas bauen, was viel größer und herrlicher und prächtiger ist als alles, was wir hier haben. Und er sagte, ich möchte meinem Herrn ein Haus bauen. Und aufgrund dessen, dass David Gottes Haus bauen wollte, sagte Gott, nein, nicht du musst mir ein Haus bauen, ich will und werde dein Haus bauen. Und wisst ihr, das ist ein Bild, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wenn wir für Gott das Beste wollen und nicht die Reste, wird er uns das Allerbeste geben. Und wisst ihr, immer wieder sind Menschenherzen zerbrochen in der Schrift, wenn es darum geht, dass Gottes Haus zu mickrig oder im Zerbruch liegt. Nehemia ist auch ein perfektes Beispiel. Damals der Minister im assyrischen Hof gewesen. Assyrien, wenn ihr aufgepasst habt in der Jona-Reihe, in der wir uns gerade befinden, Erzfeind von Israel. Riesenimperium. Und wieder ein Jude, eine der wichtigsten Personen zum Königshof. Weil irgendwie zieht sich das durch die Bibel durch, gell? Waren gute Leute anscheinend. Und er war da im assyrischen Reich und hört viel später als David, ja, viele Jahre später, und hört, dass die Stadt Israel zerbrochen ist. Ja? Die Mauern liegen in Schutt und Asche, von Feuer verbrennt und sein Herz zerreißt. Ja? Er, hunderte Kilometer entfernt, sein Herz wird zerrissen, fällt auf die Knie und betet. Und wisst ihr, uns geht es auch oft so, oder? Aber dann machen wir manchmal nichts. Ich meine, Nehemia hätte jetzt auch einfach so weiterleben können. Ihm ging's gut. Er war eine der wichtigsten Personen in einer der größten Weltmächte damals. Israel war nichts, war zerstört, war geplündert. Die Leute lebten in Angst und Verfolgung. Und was macht er? Er ist so zerrüttet, dass Gottes Stadt, sein Haus, sein Tempel brach liegt, lässt alles zurück und geht dahin, wo Gottes Haus ist und baut sein Haus auf. Er will für Gott das Beste und nicht die Reste. Und manchmal ist es schon lustig, oder, dass der Erzfeind der Israeliten zum größten Verbündeten wird und ihm hilft, mit Reichtum wieder aufzubauen, weil es einzelne Menschen Gottes Herz bewegt, ja, für ihn, für sein Haus und aufstehen und sagen, das kann so nicht bleiben. Dieses Bild, dass Menschen für Gott das Allerbeste suchen und nicht die Reste, zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Immer und immer wieder sind Leute bewegt, wenn es um Gottes Haus geht. Sie wollen für Gott das Allerbeste. Und wisst ihr, was heißt das jetzt eigentlich für uns, oder? Das Beste und nicht die Reste. Was ist eigentlich das Beste? Ich habe eine kleine Geschichte. Ich fand die richtig cool, habe ich mal von einem Pastor gehört. Es ging um einen Pastor einer kleineren Kirche, der wollte mal über den Zehnten predigen. Und das macht man ja nicht so gerne in Deutschland. Also lädt man einen Gastredner ein, ja? Weil sonst ist ja manipulativ und so und alles. Lieber immer einen Gastredner und lass den mal machen, ja? Lädt er den Gastredner ein, der hält eine starke Predigt über den Zehnten, Gott seinen Teil zu geben. Und danach sind sie zum Essen, die beiden Pastoren. Und der Pastor der Gemeinde offenbart ihm relativ schüchtern, dass er im Moment nicht so seinen ersten Teil gibt, weil er sich das einfach gerade mit seiner Frau nicht leisten kann. Und sie echt einfach jedes Mal gucken, dass sie die Rechnung bezahlen können. Sehr aufrichtig. Und der Gastredner guckt ihn an und sagt ihm, darf ich dich herausfordern? Ich möchte, dass du ab jetzt jedes Mal den ersten Teil zahlst, den Zehnten. Und ich sag dir, wenn der Moment kommen sollte, dass du dir das nicht mehr leisten kannst, dann ruf mich an. Du musst mir nicht den Grund nennen, nur die Summe. Und ich werde dir alles überweisen, was du brauchst. Und der Pastor sagt, alles klar, Challenge accepted, ja? Er macht das ein Jahr später, ruft er ihn begeistert an und sagt, du wirst es nicht glauben. Nicht einmal hat etwas nicht gepasst, ja? Und der Gastredner sagt, Halleluja, preis den Herrn. Aber darf ich dir jetzt mal eine Frage stellen? Warum hast du meinen Worten mehr vertraut als Gottes Worten? Warum war es dir sicher, etwas zu geben, wenn ich dich versorge und sage, ich trete für dich ein? Warum hast du meinen Worten mehr geglaubt, als wenn Gott in seinem Wort sagt, wenn du mir das Erste und Beste gibst, werde ich dich versorgen? Ja. Und ich glaube, da ist so viel dran. Weil Gott möchte und er fordert uns wirklich heraus, ihm das Beste zu geben und nicht die Reste. Und das heißt, und ich möchte euch zwei Bibelstellen mal zitieren, einmal aus dem 2. Mose. Da heißt es nämlich in Kapitel 23, Vers 19a, bringt das Beste vom ersten Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum. Ein Gebot an das Volk damals. Oder in Sprüche 3, Vers 9, ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Das Beste hier, in der Hoffnung für alle Übersetzung übersetzt, heißt eigentlich das hebräische Wort Reshit, glaube ich, oder? Baller das mal ran. Reshit, genau. Reshit heißt so viel wie Anfang, Beste, Erste. Man kann das alles so übersetzen, ja? Da seht ihr mal, wie oft das so wie übersetzt wird. Aber das Beste war für die Hebräer immer automatisch auch das Erste. Also wenn es heißt, dass Gott das Beste von mir möchte, hieß es, dass ich das Erste ihm gebe. Und man sieht ja so schnell immer Gebote und Gesetze und wir sind ja eh alle frei, ja, was ja auch stimmt. Aber ich finde so wertvoll die Prinzipien, die da drin sind. Gott wollte seinem Volk etwas zeigen. Und zwar, dass sie ihm, wenn sie ihm das Beste, also das Erste geben, anfangen zu lernen, ihm zu vertrauen. Weil es geht ihm einfach darum, dass die Leute nicht ihr Vertrauen in ihr Geld und ihr Reichtum setzen, sondern in Gottes Reichtum und seine Herrlichkeit. Und es fängt im Kleinen an, ihm das Erste, das Beste zu geben, nicht das Letzte, die Reste. Lass mich ein Beispiel nennen, wie das ein bisschen besser zum Ausdruck bringt. Ein Landwirt damals, wenn es hieß, er hatte das Gesetz, Gott das Beste zu geben, also das Erste. Das hieß, wenn eine Kuh, ja, ein Lamm gebar, dann hieß es, dieses Lamm, ja, ja, es ist alles möglich heutzutage, ja. Das Kalb, ja, ihr seid bessere Landwirte als ich, ja, komm aus einer Stadt, ja. Also wenn diese Kuh dieses Kalb gebar, so, dann hieß es, dieses Erstgeborene Gott zu weihen und ihm zu geben. Jetzt, das ist das Erste und Beste, nicht, wenn ich 10 Kälber habe, das Zehnte zu geben. Nein, es hieß, ihm das Erste zu geben, nicht das Letzte. Das erste Kalb. Das hieß aber im Umkehrschluss auch, wenn die Kuh kein zweites Kalb gebar, dass man Gott 100% gab. Gab es 2 Kälber, waren es 50%. Gab es 9 Kälber, waren es dann diese 10%. Und dann hat sich das Ganze wiederholt. Aber warum? Um einfach Gott sein Herz zu geben und zu sagen, ich gebe dir nicht das Letzte aus meiner Sicherheit, jetzt sind die 10 Kälber komplett und deswegen kann ich dir das deinen Anteil geben. Nein, Gott aus Vertrauen das Erste und Beste zu geben, darin, dass Gott uns versorgen wird. Und ich finde das so ein krasses Prinzip. Gott möchte nicht dein Geld, deine Zeit, all diesen Kram. Er möchte in erster Linie dein Herz. Und daraus resultieren die anderen Dinge, im Kleinen angefangen. Und ich glaube, je mehr Vertrauen in uns wächst, dass wir wirklich den ersten Teil geben und wir dann merken, krass, Gott versorgt mich, Gott beschenkt mich. Da, wo ich sein Haus baue, baut er mein Haus, dass ich immer großzügiger werden kann. Es fängt im Kleinen an, weil wir auch Gott somit ja nicht prüfen können, aber merken können, dass wir Gott vertrauen können. Und das ist einfach Gottes Prinzip in dem Ganzen, dass wir lernen dürfen, im Kleinen anzufangen, nicht das Letzte, sondern das Erste zu geben. Nicht die Reste, sondern das Beste, was wir haben, das Erste. Und so schnell driften wir leider, ich kenne das ja auch ab, dass wir gerne aus der Sicherheit, die wir haben, ja, den Mammon nennt die Bibel das auch gerne, es gibt 2 Herren, die Bibel aufzeigt, Jesus Christus und den Mammon, ja, also dem Geld, dem Wohlstand, welchem Herrn vertraust du? Und ganz ehrlich, es geht immer so schnell, dass wir unser Vertrauen in dem setzen, was wir selbst haben aus eigener Leistung. Aber Gottes Wunsch ist für uns, dass wir sein Haus bauen zuerst und er unser Haus baut. Dass wir ihm das Erste und Beste geben, damit er uns versorgt. Und wir wirklich merken, da ist eine lebendige Beziehung, diesen Gott, den gibt es wirklich. Und wisst ihr, ich kenne das ja selbst auch. Ich bin extrem herausgefordert oft, ne? Ich habe mal ein ganz praktisches Beispiel für euch. Ein richtig gutes, glaube ich. Ja, das wird auf jeden Fall in den Köpfen bleiben. Ich liebe Schuhe. Ja, wer von euch liebt Schuhe auch und Mode und so? Nicht so viele. Interessant. Okay. Ich liebe auf jeden Fall so Nike Air Force. Ja, sind gute Schuhe gewesen. Ja, wer mag auch Nike Air Force? Okay. Ja, nicht so viele. Nicht so schlimm. Die riechen gut. Die sind heilig. Ja. Die haben schon viel miterlebt. Ich wurde aufgrund dieser Schuhe mal beleidigt in der Predigt, weil ein Pastor keine Nike Air Force anzieht. Aber ist auch okay. War trotzdem interessant und spannend. Ja. Also wir haben große Geschichte geschrieben, wir beide. So, und ich liebe Schuhe, aber irgendwann sind sie halt auch mal Game Over, oder? Und dann kauft man sich neue Schuhe. Und ich liebe Mode, ich liebe Schuhe, ich liebe stylische Schuhe, coole Schuhe. Aber die sind immer so teuer, gell? Aber die sind cool. Und ich habe mir mal neue Schuhe gekauft. Ja, genau, danke schön. Danke, danke. Sehen für mich richtig cool aus, Schuhgröße 42, nice, ne? So, ich habe mir neue Schuhe geholt. Und was passiert jetzt mit diesen heiligen alten Schuhen? Die spende ich der Kirche, gell? Mit Schuhen nicht, mit dem Sofa eher, gell? Mit dem Sofa oder so. Das, was übrig bleibt, ist ja nobel eigentlich, oder? Es ist nobel, ja? Ich habe jetzt etwas Neues, ja? Da bleibt was übrig, das ist schon auch gut, ja? Ich gebe jetzt mein Sofa, mein Bett, meine Matratze, keine Ahnung, der Gemeinde, so. Ihr lacht, das ist Wahrheit, ja? So. Ich hatte letztens mal ein Gespräch, nicht hier, ja, keine Sorge, da auch richtig nobel, hat jemand was vorbeigebracht, unsere Kirche, und ich habe ihm gesagt, du, wir haben leider keinen Verwendungszweck dafür. Dann hat er zu mir gesagt, da muss ich ja jetzt zum Schrotthaufen bringen. Ja, so ist es manchmal im Leben, ja? Amen dazu, Bruder. So. Und wenn ich euch jetzt frage, wer möchte meine wunderbaren Schuhe? Tatsächlich, ja? Welche Schuhgröße hast du denn? Ja, das passt wahrscheinlich nicht. Wer hat 40? Ah ja, aber das mache ich natürlich nicht. Sondern, die sind symbolisch, ja, und diese Schuhe auch. Wer auch immer sich jetzt als erstes meldet, möchte ich diese Schuhe schenken, ja? Okay. Du hast wahrscheinlich kleinere Füße, oder? Ich schicke die zurück und du darfst dir egal welche Schuhe aussuchen in deiner Größe und ich schenke sie dir, okay? Ist das okay für die Eltern? Okay, Muss man ja immer fragen. Aber er hat sich super schnell gemeldet, ja? Ah, super, okay. Wisst ihr, und das, bitte? Ja, egal welche. So, wir reden später nochmal drüber, ja? So, wisst ihr, es fordert uns heraus, manchmal nicht das, was übrig ist, zu geben, das Letzte, sondern das Erste, was oft unser Bestes ist, oder? Ich habe dafür viel gearbeitet, viel getan, aber man macht Menschen auch eine unglaubliche Freude. Und wisst ihr, wenn es um Gottes Haus geht, dann blutet mein Herz, weil ich denke mir, oh mein Gott, ist so krass. Und wisst ihr, bei Gott finde ich Folgendes faszinierend. Eigentlich in allen Dingen, die er von uns fordert, hat er es zuerst vorgelebt. Ja? Und Christus Jesus ist das beste Beispiel. Gott hat gesagt, hey, ihr liebt, weil ich euch zuerst geliebt habe. Wir können Gott eigentlich erst lieben, nicht nur eigentlich, wir können ihn nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er seinen Sohn für uns gegeben hat, um am Kreuz zu sterben. Was war sein Sohn? Das Letzte, was übrig war? Das Beste und Erste, was er hatte. Und was tat er? Gab er es, nachdem die ganzen Menschen an ihn glaubten? Nein, er tat es und keiner glaubte an ihn. Man nagelte ihn ans Kreuz, man bespuckte ihn, man verleugnete ihn. Sogar die Jünger verleugneten ihn und flohen vor ihm. Und er gab trotzdem das Beste, obwohl nicht einer in dem Moment an ihn glaubte. Einfach im Vorschuss zu sagen, ich gebe mein Allerbestes. Und was kommt, das werden wir sehen. Aber Gott macht uns Dinge vor. Er gibt uns das Erste und Beste, was er hat. Und nicht das Letzte und die Reste, weil er uns so unglaublich liebt. Und meine vernünftige Antwort, das ist nur für mich, das musst du für dich gucken, ist, mein Bestes für Gott zu geben, was ich habe. Und das Allerkrasseste ist, wenn ich Gottes Haus baue, dann baut er mein Haus. Und das habe ich erfahren in meinem Leben, ja, und das werde ich immer wieder erfahren. Und ich wünsche mir von uns, dass wir das auch erfahren. Dass wir vielleicht in kleinen Schritten anfangen oder in großen, wie es für dich passt. Und wisst ihr, wir haben echt eine Vision gemeinsam. Ihr habt jetzt viel gehört. Aber wenn ich jetzt auch an die neuen Räume denke, dann denke ich mir, wenn ich das jetzt so einrichte und baue, so geht es mir halt, dann denke ich, für meinen Gott will ich, dass er das schönste und coolste Haus hat von uns allen. Ein ganz schöner Bescheid. Gott interessiert ein Haus nicht. Er hat nur verlangt, dass wir seine Schafe weiden. Ja? Aber ich möchte aus meinem Antrieb Gott das Beste geben. Da, wo wir uns versammeln, ihn zu ehren, da möchte ich, dass Menschen sehen, wir Leute lieben Gott so sehr, dass er von uns das Beste und Erste hat. Und wir werden sehen, wie weit wir kommen, gell? Dazu hören wir auch gleich nochmal mehr. Aber das wäre mein Wunsch, dass wir in uns reingehen und gucken, okay Gott, was legst du mir ins Herz, dieses Jahr für dieses besondere Projekt zu geben? Ja, an Zeit, ja, an Investment, aber auch an Geld, ja, wo du sagst, das möchte ich mir von Gott aufs Herz legen. Nicht aus Zwang, nicht aus Muss, dafür ist Christus gekommen. Sondern einfach, weil wir lernen dürfen, Gott zu vertrauen. Da, wo wir sein Haus bauen, baut er auch unser Haus. Und einfach, weil wir ihn lieben. Einfach, weil wir ihn lieben, das zu geben, was du auf dem Herzen hast. Sei es 1 Euro, sei es nichts, ja, sei es dein Gebet, sei es deine Zeit. Aber einfach Gott zu fragen, Gott, was ist heute das Beste, was ich dir geben darf? Wir haben auch als Leitungsteam uns vorher zusammengesetzt und gesagt, Gott, jedem Einzelnen hat gefragt, Gott, was legst du mir aufs Herz, dass wir reingeben in dieses besondere Projekt, ja. Das ist jetzt einmalig nach 25 Jahren. Das wird hoffentlich auch erstmal unsere Räume bleiben. Aber dafür braucht es einfach einen besonderen Auftakt, um das wirklich, ja, schön zu machen. So, dass wir uns wohlfühlen. Gott fühlt sich eh in uns Menschen wohl, ja. Aber dass wir ihn preisen können und dass neue Menschen dazukommen können. Und ich glaube, in Deutschland ist auch ein bisschen Seriosität, wenn Sachen schön sind, ja. Und lass uns einfach da zusammenlegen, zusammenarbeiten, um Gott das Erste und Beste zu geben. Das ist mein Herzschlag, ja. Wahrscheinlich treffe ich auch viele von euren Herzschlägen damit. Ich habe Action Steps mitgebracht, da sind sie. Boah, super gut. Wo möchtest du dein Herz einbringen? Frag dich das, wenn wir jetzt in die Anbetungszeit gehen. Und frage Gott, welches Erste, Beste du ihm geben darfst. Ja, nicht geben musst, geben darfst. Ja. Und Und später werden wir zu den Räumen was zeigen und Julie wird uns nochmal zeigen, wie wir denn was geben können. Aber geht doch mal in die Gebetszeit und fragt Gott einfach. Ich glaube, das ist immer eine gute Sache, ja? Nicht naiv zu sein, aber zu glauben. Und das liegt meistens beieinander. Aber weise Verwalter in Kirche zu sein. Aber fragt Gott mal, was darf er euch dieses Mal herausfordern? Kostet es euch ein paar Schuhe, ja? Und macht so einen coolen jungen Mann glücklich, ja? Was kostet es euch, ja? Einfach Gott zu zeigen, wie sehr ihr ihn liebt, ja? Und für uns Deutsche ist es meistens alles eh. Wir haben eh sehr viel oft, ja? So, möchte ich noch ein Gebet sprechen? Ihr dürft gerne aufstehen, weil wir eh in den Lobpreis gehen. Und ich möchte einfach beten, ja? Gott, ich danke dir für dein Wort, aber ich danke dir vor allen Dingen für dein Leben. Christus, was du für uns gegeben hast, ist unglaublich. Dass du uns zuerst geliebt hast, ist einfach ein wahnsinniges Geschenk. Und Gott, ich stehe hier einfach stellvertretend für diese Gemeinde und wir wollen dir sagen, wir wollen dein Haus bauen. Ja? Wir wollen deine Gemeinde bauen. Wir wollen dein Reich bauen. Und unser Herz zerbricht, wie viele Menschen gerade aus der Kirche austreten. Ja, Gott, 3 Millionen Menschen seit Corona aus den Landeskirchen. Gott, das ist 10-mal so viel, wie die ganze Vineyard-Bewegung weltweit groß ist. Und Gott, wir träumen davon, dein Haus hier in Schwäbisch Hall zu bauen. Menschen zu dir zu führen. In Scharen, ja. Und wir bitten dich, dass du uns Gnade und Gunst schenkst. Und wir wollen dein Haus bauen. Danke, dass du unser Haus bauen wirst. Dass du der bist, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und Wirkens ist. Danke, dass du uns begegnest und zu jedem Einzelnen einfach ganz ohne Druck das aufs Herz legst, wo wir uns einbringen.